Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Geschichte vom Tim, der unterwegs ist in einem Zug. Er hat nämlich eine wunderbare Reise über einen hohen Pass gebucht. Und das ist eine 30 Kilometer lange Auffahrt und noch viel längere Abfahrt über den Pass. Und es wird extrem steil auf dem Weg dort rauf. Und damit er nicht ganz allein ist, hat der Tim gesagt, ich nehme noch meinen Kumpel mit, den Manuel, lade ihn auch noch ein. Und dann gehen wir miteinander. Und sie sind eingestiegen in den Zug und schon, ja, wo sie das erste Mal durch Fenster rausgeschaut haben, haben sie gedacht, wow, ist das schön da. Die Umgebung, die Natur. Und sie haben sich richtig gefreut auf die Fahrt. Der Zug ist losgegangen. Bäume sind an ihnen vorbeizogen, die Landschaften sind an ihnen vorbeizogen, es ist langsam steiler geworden und jetzt sind sie in der Anfahrt auf den Pass rauf gewesen. Die anderen Leute, die auch im Wagen waren, haben auch fröhlich miteinander geredet und plötzlich hat der Tim von jemand anderem gehört, du, wieso ist jetzt da nur vorne ein Loki und hinten nicht? Normalerweise hat doch die Linie beiden Seiten locken, damit es dann an den steilsten Stellen mit rauf mag. Und dann hat das Gegenüber von dieser Person gesagt, ja, wahrscheinlich, weil es nicht so viele Wege sind, braucht es jetzt keine zweite Locke. Und sie haben fröhlich miteinander weitergeredet, weitergenossen die Fahrt. Und es ist immer wie steiler geworden, immer wie steiler. Und das Ganze ist immer wie langsamer geworden. Aber der Tim hat gleich fröhlich mit dem Manuel weitergeredet und auch die anderen Leute haben nicht den gleichen da. Aber es ist immer langsamer geworden und immer langsamer. Und irgendeinmal hat es einen komischen Ruck gegeben. Betretenes Schweigen. Sie haben sich alle einander angeschaut in dem Wagen. Dann hat sich jemand getraut aufzustehen und ist vorne geschaut. In dem Moment hat angefangen, der Wagen retour rollen. Und er hat vorne geschaut und gesagt, hey, unser Wagen hat sich gelöst von der Loki. Wir fahren jetzt retour. Und der Wagen ist immer wie schneller ins Retourfahren gekommen. Immer wie schneller. Und der Tim hat gewusst, hey, da unten, da sind wir um ein paar ziemlich heftige Ränke herumgefahren. Wenn wir jetzt hier immer schneller werden, was passiert denn? Die anderen Leute, schon alle völlig in Panik geraten, haben wild umeinander geschrien. Und der Tim hat sich daran erinnert, Moment, bei diesen Zügen hat es doch aussen so eine Plattform, wo es eine Handbremse hat, Amix. Bei jedem einzelnen Wagen. Und dann hat er an Manuel gesagt, hey Manuel, schau, dass die Leute ruhig sind, ich gehe hinten raus und tu die Handbremse anziehen. Und er ist rausgegangen. Also er hat natürlich gewackelt, aber er hat sich gut festgehabt. Und tatsächlich, dort war so ein Rad, wo man drehen konnte. Und das war die Handbremse. Und er hat angefangen zu drehen. Und er hat richtig fest anfangen zu drehen. Und erst nach einer Weile hat der Wagen sich langsam verlangsamt. Er ist langsamer geworden. Zuerst nur ein bisschen, aber je mehr er gedreht hat, umso mehr ist der Wagen langsamer geworden. Aber irgendeinisch hat er weitergedreht, aber es ist nicht langsamer geworden. Handbremse ist ja nicht für das gedacht. Und er hat nicht gewusst, ja, was könnte man jetzt noch machen? Er war ja kein Techniker gewesen, was würde jetzt noch helfen? Und er hat einfach weitergedreht, nichts passiert. Und dann hat er gemerkt, oh, langsam wird der Wagen schon wieder schneller. Wenn ich jetzt nichts mache, puh. Dann hat er nochmal retour geschaut, also respektive vorwärts dort, wo der Wagen herrollt. Und er sieht, oh, die nächste Kurve ist keine 100 Meter mehr weiter weg. Was mache ich jetzt? Er hat nochmal hinterher geschaut, aufs Gleis, nochmal die Handbremse angeschaut. Der Wagen war immer noch relativ langsam. Und dann hat er sich hinten rausgefallen, quer auf die Schiene. Der Wagen ist über ihn drüber gefahren, es hat gequietscht, Aber durch das, dass er sich dort hat gefallen, hat es den Wagen mögen bremsen. Und er ist nicht weiter runtergerollt. Wir haben heute Karfreitag, den Tag, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist. Jesus Christus war eine einzigartige Person. Und jemand, der die Szene oder das, was passiert mit Jesus Christus beschreibt, ist der Jesaja im Alten Testament. Und ich möchte das lesen, Jesaja 53, Vers 1 bis 6. Also die Bibel dabei haben, die dürfen gerne mitlesen. Jesaja 53, Vers 1 bis 6. Dort heißt es: Wer hat unsere Botschaft geglaubt? Und wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbar? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbarem Land. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch nahm er unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Der Jesaja hat das etwa 700 Jahre, bevor Jesus Christus gelebt hat, hat er das aufgeschrieben. Und er hat das vorausgesagt, dass einer wird kommen und das machen. Und genau diese Person ist Jesus Christus gewesen. Damit wir die Stelle, die Jesaja 53 Stelle, noch ein bisschen besser verstehen können, müssen wir unbedingt Jesus, sein Leben, das, was ihn ausgemacht hat, müssen wir anschauen. Und das Erste, was extrem speziell ist bei Jesus, ist sein Anspruch, den er hatte. Er war ein ehemaliger Zimmermann. Mit 30 Jahren hat er seinen Beruf verloren und ist nachher quasi Lehrer geworden. Er hat sich Jünger gesammelt, Schüler, könnte man sagen. Und er hat die gelehrt. Und er hat behauptet, dass er Gottes Sohn ist. Er hat behauptet, dass er Gottes Sohn ist. Lehrer hat es viele gehabt zur damaligen Zeit. Aber Leute, die behaupten, dass sie Gott sind, die sind ja dann schon noch mal ein bisschen spezieller. Die hat es schon auch gegeben. Die gibt es auch heute noch. Aber das ist schon mal der Anspruch von Jesus. Und wenn jemand den Anspruch erhebt, er ist Gott, dann gibt es eigentlich nur zwei Optionen, oder? Entweder er ist es, oder er müsste mit dem gelben Wägeli abgeholt werden und in die Klapsmühle gebracht werden. Und wenn wir jetzt das Leben von Jesus anschauen, dann gibt es eben die Indizien, dass er nicht einfach nur leere Worte gesagt hat und er das in Anspruch nimmt, dass er Gott ist, dass er geschickt worden ist vom Vater im Himmel. Sogar seine härtesten Konkurrenten in dem Moment, wo er am Kreuz gehangen ist, haben sie gesagt, wieso hilft er sich nicht selber? Er hat doch anderen immer geholfen. Also sogar seine härtesten Gegner gehen zu, dass er anderen geholfen hat. Dass er Gutes gemacht hat. Und das lässt sich auch schlecht lügen, wenn wir im Neuen Testament in den Evangelien lesen, was Jesus alles gemacht hat. Dann ist das gewaltig. Er hat Menschen aus allen Schichten, von arm bis reich, ist er denen begegnet, vorbehaltslos. Und er hat ihnen Freude an Gott geweckt. Er hat ihnen Glauben geweckt. Er hat zum Beispiel Prostituierten ein neues Leben gegeben, eine neue Perspektive dieser Frau am Jakobsbrunnen, dass sie nicht mehr mit vielen Männern schlafen musste. Er hat korrupte Beamten ihre Verfehlungen aufgezeigt und die haben sie bekannt und haben gesagt, ja, da habe ich einen Fehler gemacht und haben alles wieder umgekehrt und haben sogar noch mehr Geld wieder retour gezahlt, als sie genommen haben. Das hat Jesus bewirkt. Er hat ganz bodenständige Handwerker, Fischer vor allem, hat er dazu gebracht, dass die ihre Fischernetze lassen, ihre Familie verlassen und mit ihm unterwegs sind, quasi Schüler werden, sich belehren lassen. Und ihr wisst ja auch, wie Handwerker sein können. Ich war selber mal Handwerker, darum darf ich das glaube ich, sagen. Das ist nicht immer so einfach mit Handwerker. Aber Jesus hat dort ein weiches Herz gemacht. Und sie haben angefangen zu dienen, statt zu herrschen. In ganz Israel hat Jesus Spuren hinterlassen. Viele Wunder gemacht, Leute geheilt. Ganz besonders im Norden von Israel, wo eigentlich gar nicht so das Zentrum war. Von Israel. Dort sind eher ja, so die am Rand sind von Israel, sind dort gewesen. Wenn jemand glaubwürdig war, wenn jemand mit seinem Leben beweisen konnte, dass er Gott ist, dann war das Jesus Christus gewesen. Und wenn wir dann schauen, was er am Kreuz gesagt hat, wie er gestorben ist, dann denke ich, das kann nur Gott selber sein. In dem Moment, wo er am Kreuz gehangen ist, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen. Wer ist ihnen? Ja, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Die ihn dran gemacht haben. Sagt er, vergib denen, weil sie wissen nicht, was sie machen. Ich kann schon kaum irgendwie jemandem vergeben, der mir etwas Böses antut. Aber jemand, der mich umbringen würde, dem würde ich doch nicht das Beste wollen. Dem würde ich doch selber nicht vergeben, geschweige denn würde ich wollen, dass Gott dem vergibt. Und Jesus in dem Moment betet er das. Das kann nur ein Gott. Und schlussendlich hat er den absoluten Beweis gebracht, indem dass er auferstanden ist von den Toten 3 Tage später. Er ist nicht tot geblieben, sondern er ist lebendig geworden. Er ist wieder unter den Lebenden gewesen und hat damit bewiesen, dass er den Tod besiegt hat, dass er stärker ist als der Tod und dass er eben Gott ist. Jesus, ganz ein spezieller Mensch. Eben, ist auch Gott. Wenn wir jetzt das hier anschauen mit dem Jesaja, da heisst es, er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Wird manchmal auch übersetzt wie ein Nachkommen. Aber wenn man das Wort Spross hört, dann denkt man ja jetzt nicht an ein richtig mächtiges Eingreifen von Gott. Ein Spross, oder? Ist ein Keimling. Wenn ihr gerne Sprossen habt, ich habe es eigentlich noch gern, so über einem Salat drüber oder so, aber das ist so etwas Kleines. Und da heisst es ja, Jesus ist als Spross auf die Welt gekommen. In einem trockenen, unfruchtbaren Land. Jesus ist in Bethlehem geboren. In einem Minidorf in Israel, wo keine Bedeutung hatte, in ganz Israel. Wo die Leute ja, im besten Fall sich knapp selber ernähren konnten. Dort ist Jesus auf die Welt gekommen. In einem Stall. Es klingt heute für uns romantisch, aber eigentlich ist es das Zeichen dafür, in völliger Armut, in völliger Leere, in einer Krippe, wo eigentlich auch nur zufällig dort gestanden ist, hat er die ersten paar Nächte verbracht. Wenn man sich vorstellt, wie ein Gott eigentlich auf die Erde kommen sollte, passt das gar nicht überein. So im Versteckten, im trockenen Land. Aber Jesaja hat es vorausgesagt und es ist so passiert. Und dann da heisst es, sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er ist nicht als König gekommen, um alles zu regieren, sondern er ist als Diener gekommen, als Normalo, könnte man sagen. Und Jesus, wie er rumgelaufen ist, auch in diesen 3 Jahren, wo er viele Wunder da hat, er war ganz normal gekleidet. Nicht als König, nicht als Krieger, sondern als normaler Mensch. Er hat sich nicht unterschieden von den anderen Juden. Und das ist doch irgendwie auch noch schön, das mal so Wort zu nehmen. Das, was Jesus vollbracht hat, für das hat er nicht eine besondere Stellung gebraucht, eine besondere Stellung eingenommen, besondere Kleider gehabt. Sondern er war ganz normal gewesen. Und dann heisst es so, er war verachtet und bedeutete uns nichts. Jesus hat viele Wunder getan und hat immer wieder Massen von Menschen begeistert, die gesagt haben, hey Leute, kommen schauen, das müsst ihr unbedingt sehen, was der Jesus macht. Aber er hat auch immer wieder Phasen gehabt, wo die Leute sich abgewendet haben von ihm. Wenn er irgendetwas gesagt hat im Sinn von, ja, ihr müsst, jeden Tag müsst ihr von meinem Blut trinken. Dann sind die Leute wieder weggegangen, haben gedacht, was ist das für ein Spinner? Haben ihn verachtet. Und es gibt ein paar Szenen, wo Leute zu ihm kommen und ihn fragen, Jesus, wir glauben, dass du der Messias bist, was muss ich machen, damit ich dir voll und ganz nachfolgen kann? Und Jesus sagt ihnen, was sie sollen machen. Am einen sagt er, verkauf all deinen Besitz. Und das war ganz ein reicher Mann. Und der reiche Mann, als er das hört, was er machen soll, dreht sich um, läuft weg von Jesus, weil er merkt, er kann das nicht. Es hat ganz viele Gründe gegeben, warum das Jesus vor 2000 Jahren abgelehnt worden ist. Als Lehrer, als Messias, als der, der kommt zum Retten. Gewisse wollten am Reichtum festhalten. Gewisse wollten an ihrer Eigenständigkeit festhalten. Gewissen ist Jesus eben zu wenig der Retter gewesen, zu wenig der Herrscher, der jetzt irgendwie den Römer einen Schutt in den Arsch geben würde und die würde vertreiben. Und das Interessante ist ja, die heutigen Gründe, warum dass man Jesus nicht aufnimmt in seinem Leben, warum dass man ihn ablehnt, die sind gar nicht so viel anders. Wir wollen auch nicht, dass jemand anders über unser Geld bestimmt. Wir wollen häufig auch nicht, dass wir unsere Freiheiten abgeben. Wir wollen selber bestimmen. Wir haben auch unsere Vorstellungen von einem Gott. Häufig ja, denken wir ja so auf der Seite, bei mir darf er schon noch so ein bisschen wie ein Flaschengeist, oder? Wo man die Flasche reiben kann, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich einen Wunsch habe, dann darf er rauskommen, dann sage ich ihm das und nachher soll er aber wieder in der Flasche verschwinden. Wir haben auch unsere Vorstellungen von Gott, wie er sein soll. Oder wenn wir irgendwie in einer schwierigen Situation sind, Streit mit dem Chef, dann haben wir das Gefühl, ja Gott, könntest du jetzt nicht mal dem Chef eins geben? Oder irgendwie, ich weiß nicht, einen Wechsel machen, dass es einen neuen Chef gibt, einen, der mir gut gefällt. Also Jesus war wirklich verachtet. Gewesen. Und dann heißt es im Vers 4, dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Und das ist er ja geworden an dem Kreuz, wo er dran gegangen ist. Er hat gelitten, Jesus. Er hat das ganze Leben lang gelitten. Er ist immer wieder mal ausgelacht worden, verspottet worden. Aber der Höhepunkt von seinem Leiden war, wo Jesus an dem Kreuz gehangen ist. Und da heisst es, das eine Wort, geschlagen, das ist eigentlich wörtlich übersetzt, quasi mit Gewicht belastet. Und genau das ist ja das, was passiert am Kreuz. Wenn man am Kreuz hängt, dann wird man mit Gewicht belastet, mit seinem eigenen Gewicht. Der eigene Körper zieht einem runter, aber die Arme bleiben oben. Und das drückt auf die Lunge und tut die Lungenkapazität extrem verkleinern. Und man stirbt schlussendlich am Ersticken. Darum ist das so brutal, das Kreuz. Darum ist das die brutalste Folter, Hinrichtungsmethode, die die Menschheit je erfunden hat. Weil man auf jeden Fall stirbt, aber ganz langsam und qualvoll. Das hat Jesus gedreht. Und trotzdem hat es noch etwas gegeben, was für ihn noch schwieriger war in dem Moment. Zu seinen letzten Worten, die er gesagt hat, gehört der Ausruf. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein Zitat aus einem Psalm, aus dem Psalm 22, wir haben ja vorher schon den Psalm 23 gehört. Und ich möchte einfach ein paar Wörter, ein paar Verse rausnehmen aus dem Psalm 22, damit wir ein bisschen nachfühlen können, was hat Jesus dort durchgemacht in dem Moment? Psalm 22. Warum bist du so fern und hörst du meine Hilferufe nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ich werde von allen ausgelacht und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so sehr liebt, soll er auch ihn befreien. Entferne dich jetzt nicht von mir, denn die Not ist nah und keiner ist da, der mir hilft. Feinde umringen mich wie eine Herde Stiere. Wie wilde Stiere umzingeln sie mich. Wie ein brüllender Löwe greifen sie ihre Beute an und kommen mit aufgerissenem Maul auf mich zu. Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scherbe Ton. Meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen lassen. Alle meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand. Mein Gott, warum hast du mich verlassen. Viel die grössere Not als die körperliche, die Jesus dort am Kreuz erlitten hat, ist die Trennung von seinem Vater, die er in dem Moment hatte. Die Trennung von Gott. Vater, warum hast du mich verlassen? Und der Vater hat ihn müssen verlassen, weil in dem Moment ist alle Schuld auf Jesus gewesen. Und Gott ist ein guter Gott. Ausschließlich gut. Und seine Güte, die zeigt sich in zwei Punkten. Die zeigt sich in seiner Liebe, in seiner Gnade. Aber sie zeigt sich auch in seiner Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die tut das Böse bestrafen, die muss das Böse bestrafen. Und darum, wenn Gott in dem Moment, wenn der Vater in dem Moment von Jesus muss wegschauen, dann ist das, weil alle Ungerechtigkeiten von uns Menschen in dem Moment auf Jesus liegen. Da heisst es im Vers 5, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unseren Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft. Kommen wir zu der Frage, die der Benny ganz am Anfang aufgeworfen hat. Ja, hat Jesus denn müssen sterben? Ist das denn nötig gewesen? Das ist eine Frage, die uns häufig auch begegnet, vielleicht in Diskussionen mit Leuten, die das nicht verstehen können oder genau, wo Jesus so nicht nachvollziehen können oder Gott. Und dann möchte ich gerne zurück zu der Geschichte von Tim, von Manuel und den anderen Leuten im Wagen. Der Tim, der hinten rausgeht, die Handbremse anzieht, aber merkt, es reicht nicht. Hat er jetzt müssen, dort rausspringen und den Wagen zum Stehen bringen? Er hat es nicht müssen. Oder? Er hätte ja auch noch weiter drehen können, obwohl wahrscheinlich nichts passiert wäre. Er hätte ja auch wieder rein können und sagen, man kann nichts mehr machen. Dass Jesus am Kreuz gehangen ist, das war kein Unfall. Es war nicht Schicksal, dass das hätte müssen. Nein, es war die Entscheidung von ihm selber. Er wollte wieder den Weg zwischen uns Menschen und ihm als Gott zusammenbringen, zusammenführen. Im Psalm 110, heisst es, Gott schaut auf die Menschen runter und er überlegt sich, wie kann er wieder Gemeinschaft haben mit diesen Menschen, die eigentlich getrennt sind von mir, die eigentlich auf dem Weg sind in den Tod. Und darum hat er seinen Sohn auf die Erde geschickt. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit das wieder möglich wird. Da heisst es nämlich, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Das ist der Weg, die Lösung, die Gott auf sich genommen hat. Und er hat das wollen. Er war nicht irgendwie ein Märtyrer, der besonders gern für seine Überzeugungen gestorben ist, Jesus. Aber es war eben auch nicht ein Unfall, wo er sich nicht hätte wehren können. Ein Schnips und Jesus hätte ab dem Kreuz runterkommen. Nein, es war eine bewusste Entscheidung von einem Opfer, von einem Hergeben, sich hergeben. Aus Liebe hat Gott das gemacht. Aus Liebe ist Jesus am Kreuz geblieben und aus Liebe ist aus dem Folterinstrument das schönste Symbol geworden, was es überhaupt gibt. Symbol vom Frieden. Symbol von wieder in die Gemeinschaft kommen mit dem Vater. Dass wir die Möglichkeit wieder haben. Hat Jesus müssen sterben? Ein Teil der Antwort ist eigentlich auch ja. Bevor Jesus festgenommen worden ist, geht er in den Garten Gethsemane und betet dort nochmal mit dem Vater. Und Jesus merkt, was auf ihn zukommt und er betet und sagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lässt das, was passiert, an mir vorbeigehen. Dass ich das nicht muss erleben. Aber wenn es dein Willen ist, dann mache ich das. Das ist der Inbegriff von einem Opfer, von Opferbereitschaft. Es ist nicht, ein Opfer ist nicht etwas, das man entbehren kann, wo man sagt, ja, ja, ich habe sowieso noch genug Münze in meiner Tasche, ich tue jetzt mal ein bisschen Geld auch noch abgeben. Ein Opfer ist eine bewusste Entscheidung, das herzugeben, im Bewusstsein, dass das der einzige, der beste Weg ist. Das, was einem selber eben auch etwas kostet. Und nicht nur etwas, ein bisschen, sondern das Ganze. Jesus hat das Leben gekostet. Und ja, die die Frage stellen, ja, hätte denn Jesus müssen sterben? Ist das nötig gewesen? Da kommt mir ein Bild in Sinn, eine Geschichte in Sinn, wo vielleicht ähnlich ist oder wo vielleicht ein bisschen zeigt, wie vermessen das die Frage auch ist. Und zwar ist ein Mann in den Alpen gelaufen und er ist abgestürzt und hat sich nicht mehr bewegen, nicht mehr zurück. Und er hat aber gerade noch einen Notruf absetzen können und drei Bergführer haben sich auf den Weg zu ihm gemacht. Und die sind über mehrere Bergketten, wo sie drüber haben müssen. Die haben alles auf sich genommen, was nur gegangen ist. Die haben Verletzungen eingefangen. Einer von ihnen ist in einem Gletscherspalt runtergefallen und dort unten gestorben. Und dann kommen sie bei dem Mann an, bei dem Verletzten. Und das Erste, was der verletzte Mann sagt, hey, geht es euch noch so jetzt hierher zu kommen, um mich zu retten? Ihr wäret viel gescheiter mit dem Helikopter gekommen. Wäre doch viel einfacher gewesen. Also, ich weiss nicht, ob es auch einen anderen Weg gegeben hätte, wie Jesus uns Menschen hätte können retten. Aber ich weiss, dass der Weg, den er ausgesucht hat, dass das der beste Weg ist. Der bestmögliche Weg, den er auf sich genommen hat. Und meine Vorstellungen, wie es jetzt einfacher gewesen wäre, weiss es nicht. Und das ist ja das Dilemma von uns Menschen. Dass wir unterwegs sind in dem Wagen, der retour fährt, der abgekoppelt ist von der Loki und runterfährt. Und häufig machen wir uns Gedanken darüber, eigentlich, ja, wie jetzt der Raum hier innen aussehen soll. Ob er soll luxuriös ausgestattet sein. Gell, dann macht man einen guten Beruf, gut verdienen, dann kann man sich dann auch einen schönen Wagen leisten. Aber vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, ja, ich kann mir gar nicht mal ein Küssi leisten, ich bin irgendwo in der Holzklasse und rattere so durchs Leben. Aber eigentlich ist es egal, in welcher Situation das ist. Weil entscheidend ist nicht, wie es innen drin aussieht, sondern entscheidend ist, in welche Richtung fährt der Wagen. Geht er noch runter ins Loch? Oder fahrt er noch rauf zu Gott? Und genau das ist die schöne Botschaft. Was können wir jetzt machen, wenn wir da innen sind und runterrollen? Eigentlich nichts. Wir können nichts machen. Aber Gott hat es gemacht. Er hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, damit wir wieder die Möglichkeit haben, zum Andocken. Gott möchte wieder in Verbindung kommen mit dir. Er möchte dir wieder seine Kraft geben. Er möchte dich aufziehen. Und nicht bei dir haben. Er möchte dich retten. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Gott hat alles gegeben für dich und möchte mit dir unterwegs sein. Bist du mit ihm unterwegs? Oder bist du noch abgekoppelt von ihm? Lass dich retten von Jesus Christus. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn er da zieht, vielleicht merkst du amigs nicht so viel davon. Aber ich behaupte, das hängt häufig mit dem zusammen, dass auch wenn wir gezogen werden, beschäftigen wir uns Menschen noch häufig mit dem Inneren. Wie dass wir das Innere gestalten können. Und wenn man natürlich die Fenster irgendwie abdeckt, dann merkt man auch nicht, dass man in Bewegung ist, dass es raufgeht. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du sagst, ja doch, eigentlich bin ich schon mit Gott unterwegs. Aber irgendwie, ich merke das nicht. Ich merke nicht, wie er zieht. Dann wollte ich dir sagen, hey, Jesus ist da. Er zieht dich. Er nimmt dich mit auf. Er ist dir nahe. Er ist deine Kraft. Er hat alles gegeben für dich. Warum sollte er dir jetzt nicht alles geben? Er hat sein Leben geopfert. Warum sollte er dir jetzt irgendetwas vorenthalten? Konzentrier dich vielleicht ein bisschen weniger auf das, was im Inneren ist. Und konzentrier dich mehr auf Jesus und auf diese Verbindung. Weil das ist das, was einem hebt, das ist das, was einem zieht und einem vorwärts bringt. Karfreitag. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Wir Menschen, wir suchen unseren eigenen Weg. Aber wir können wieder in die Verbindung kommen mit Jesus und seinen Weg gehen. Und am Kreuz ist es ja eben nicht vorbei. Sondern kommt dann noch etwas, wenn wir dann auch am Sonntag, wenn wir Familiengottesdienst haben, noch ein bisschen mehr miteinander feiern. Dass Jesus aufersteht, dass es weitergeht und dass eigentlich durch das Opfer, das Jesus gebracht hat, der totale Sieg kommt. Und darum möchte ich jetzt zum Schluss von der Predigt aus Jesaja 53, Vers 10 bis 12 noch lesen. Da heißt es, doch es war der Wille des Herrn, ihn leiden zu lassen und zu vernichten. Wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünden dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er sich dann an dem, was er zu sehen bekommt, erfreuen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Diener Gerechtigkeit für viele erwirken, denn er wird ihre Sünden auf sich nehmen. Deshalb werde ich ihm seinen Anteil unter den Großen geben. Mit Mächtigen wird er Beute teilen, denn er hat sein Leben geopfert und sich zu den Sündern zählen lassen. Tatsächlich hat er die Sünden vieler getragen und ist für die Sünder eingetreten. Jesus ist nicht tot geblieben in der Versenkung, sondern er ist erhoben worden. Und er sitzt jetzt zur Rechten von Gott und steht für uns Menschen, für uns Sünder ein. Ich tue noch beten. Herr, wir danken dir für den Karfreitag, für den Tag, für das Datum, wo wir uns daran erinnern, was du für uns gemacht hast. Du hast dich hergegeben. Und du hast das nicht müssen. Aber du hast es wollen. Und ich weiß nicht, ob das der einzige Weg war, dass du dich geopfert hast, dass du hast müssen sterben. Aber wir dürfen wissen, dass es der beste Weg war, den du genommen hast. Das Beste für uns Menschen. Das Beste, das wir haben können. Und ich danke dir für die Bereitschaft, die du gehabt hast, wo kein anderer Mensch je hätte können aufbringen. Und wir wollen dir danken, dass du all das ausgehalten hast. Dass du nicht abgestiegen bist ab dem Kreuz. Dass du nicht irgendeinmal gesagt hast, so fertig mit dem Zirkus, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Sondern dass du am Kreuz geblieben bist. Obwohl du gigantische Not gelitten hast in dem Moment. Und wir danken dir für die Perspektive, die wir dürfen haben durch dich, dass wir wieder in die Gemeinschaft mit dir kommen dürfen. Dass das Kreuz für die Verbindung steht, für die Freiheit, für den Frieden mit dir. Schenk uns ja, die Sicht auf das Kreuz, Und dass wir es hoch dürfen haben in unserem Alltag, in unserem Leben persönlich, aber auch gegenüber anderen Menschen, unserem Umfeld. Weil dort ist das Zentrum. Dort ist das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte passiert. An dem Kreuz auf Golgatha. Danke dafür. Amen.